Ich glaube aber auch allgemein im ganzen Jugendbereich, dass es wichtig ist für die Trainer, dass sie sich halt nicht über den Titel definieren, sondern dass sie sich eher darüber definieren, hey, wie reden die Jungs ein paar Jahre später über dich? Welchen Weg machen sie? Und trotzdem, ich meine, das kann ich ja jetzt nur aus meiner persönlichen Einschätzung sagen, Titel fühlen sich halt am Ende des Tages immer gut an, weil da hast du halt einen Pokal in der Hand, den du hochhalten kannst oder eine Schale oder was auch immer. Und das ist halt auch was, was direkt da ist, aber ist eigentlich nicht die Hauptaufgabe.
So, dann rein in einen neuen Podcast. Ich freue mich drauf. Kurz nur zu meiner Person, Konstantin Krüger, Leiter Medienmanagement bei der TSG. Und ich freue mich aufs Gespräch mit Vincent Wagner. Grüß dich.
Ja, ich freue mich auch. Willkommen hier in unseren heiligen Hallen.
Ja, das können wir vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern direkt mal sagen. Wir sitzen im, du sagtest eben, im Dartraum, Dart- und Pokerraum.
Ja, wir sitzen tatsächlich im wichtigsten Raum hier im Gebäude, im alten Cheftrainerbüro tatsächlich, wo ich kam, wo ich meinen ersten Rundgang hier hatte, war das tatsächlich das Cheftrainerbüro damals noch. Da saß der Cheftrainer noch in seinem eigenen Büro. Ich fand das irgendwie sehr gruselig. Das war im Prinzip mit das Erste, was ich abgeschafft habe, weil ich einfach mit den anderen Jungs zusammensitzen wollte, weil wir zusammenarbeiten. Und das ist natürlich dann manchmal in einem etwas größeren, Leute, die in einem größeren Büro arbeiten, wissen, dass das dann manchmal auch ein bisschen kompliziert sein kann. Und deswegen haben wir dann hier, wie heißt das so schön modern, den Flex Workspace draus
Ah,
gemacht.
okay.
So heißt das Ding mal im Original. Und der wurde dann aber so im Prinzip das erste Thema, was wir hatten, wo ich vor 3 Jahren kam. Warum fühlen sich die Jungs nicht hier wohl? Und dann haben uns das hier angeguckt und dann war meine Antwort, habt ihr euch denn hier mal umgesehen? Also ich würde mich hier halt auch nicht wohlfühlen, weil sehr steril war natürlich dann auch noch mit dieser Corona-Konstellation natürlich nochmal besonders. Stand da ein Riesentisch drin, wo niemand war. Cheftrainerbüro, Trainerbüro, kein Spieler hat sich hier in die oberste Etage je getraut, gefühlt und außer zur Besprechung. Und das war dann auch noch direkt mit so nicht so guten Vibrations. Und ja, wir kamen dann ja im Sommer, Daniel mit dabei, der sich als Teammanager mit Thomas um auch so Sachen neben dem Platz mitkümmert und haben Daniel und ich halt Gas gegeben, dass wir uns auch in Verbindung mit den anderen logischerweise, die dann da waren, dass die Jungs sich hier einfach wohlfühlen und haben dann, sind wir nach Pforzheim gefahren zu unserem Möbelpartner und haben dann ein geiles Sofa uns ausgesucht, einen großen Fernseher. Ja, und haben dann hier im Prinzip als erstes eine schöne Dartscheibe reingebracht und dann mit der Zeit ist dann hier, ist das Pokerspielen auch bei den Jungs, ja, die mögen das. Und das kann man so ein bisschen sagen. Deswegen ist das so der wichtigste Raum. Hier wird extrem viel gespielt. Die Jungs spielen viel. Manchmal auch ab und an mal einer vom Trainerteam dabei. Das ist so allgemein. Ich glaube, wenn man hierher kommt, selbst an den freien Tagen, findet man 8, 10 Spieler hier. Jetzt kann man natürlich sagen, in der Umgebung gibt es auch nicht so viel. Und trotzdem ist es cool, dass, wie gesagt, das Gebäude steht eigentlich nie still. Hier ist immer das blühende Leben. Hier sind die Jungs immer, auch an den freien Tagen. Und arbeiten Fußball, das ist so das eine. Also bei uns wird wirklich extrem viel trainiert. Ist jetzt irgendwie auch kein Hexenwerk. Wenn man schlau und intelligent viel trainiert, dann wird man in der Regel auch besser. Und trotzdem spricht da nichts dagegen, dass hier auch viel gespielt wird. Also bei uns, wir haben so eine Spielerkultur. Also wir wollen unheimlich viel spielen. Wir haben Spaß daran. Verschiedene Kartenspiele. Nick Proschwitz damals noch als Spieler hatte so Scully eingeführt. Wenn man ein wirklich schönes Kartenspiel spielen möchte, der kann gerne, Skull King nennt sich das, glaube ich, offiziell, kann das gerne spielen. Das hat er damals implementiert und das ist wirklich fest geblieben seit 3 Jahren, auch wo er dann letzte Saison gar nicht mehr da war. Also die anderen Jungs haben das dann übernommen und adaptiert. Und nee, bei uns wird viel gespielt und durch das viele Spielen findet auch natürlich die ganze Zeit Austausch statt und auch ein Grund, warum wir eine relativ coole Atmosphäre hier haben. Die Jungs haben Spaß herzukommen und meine Aufgabe und die Jungs vom anderen im Trainerteam, wobei, das muss man jetzt fairerweise sagen. Also ich glaube, es hatten wir echt selten, dass wir die Jungs daran erinnern mussten, hey, was ist die Hauptaufgabe? Das ist irgendwie allen klar. Das spricht dann auch für den Charakter von den Spielern, die wir einfach trainieren dürfen, dass die nie vergessen, was die Priorität ist. So. Aber ich bin kein Freund von einem 8-Stunden-Tag und einer 6 Tage Woche und dann sind wir von 8 bis 20 Uhr hier. Das halte ich im Fußball für albern. Also ich glaube, wenn du sehr fleißig bist als Fußballer, dann bist du bei 30 Stunden. So, plus minus. Mehr geht dann halt einfach nicht. So, also, und da ist schon viel Pflege dabei. das dann schon sich mit seinem eigenen Spiel beschäftigen dabei. Aber da werden nie viel mehr als 30 Stunden rauskommen. Also eine Fußballerwoche ist, wenn er sehr fleißig ist, irgendwo bei 30 Stunden, was man halt schon sagen muss, wenn du international spielst, so wie wir jetzt dritte Liga, selbst in der Regionalliga, du hast halt in der Regel 6 Tage Wochen. Also du hast halt immer deine 6 Tage, nicht 5 Tage Wochenende. Ich glaube, in der Familie fragt mich seit Jahren niemand mehr, ob ich zu irgendeinem Geburtstag komme, weil das halt ganz normal ist. Du bist zum Geburtstag einfach nicht da. Also dass man irgendwo zum Geburtstag mal da sein kann, ist die Ausnahme als Fußballer. Und trotzdem, wie gesagt, effektiv werden es irgendwo 30 Stunden sein, die die Jungs dann machen. Und wenn sie das ordentlich machen, bin ich damit auch völlig zufrieden und dann kann man den Rest der Zeit auch gut nutzen.
Das Klasse, steckte schon unfassbar viel drin in der ersten Antwort. Also hier sitzen wir auf jeden Fall und ich nehme schon mit, dir ist sehr wichtig, dass sich die Jungs und dass sich die Gemeinschaft hier wohlfühlt bei der TSG. Nun ist es so, und da wollen wir natürlich heute auch viel drüber reden, dass ihr es geschafft habt, aufzusteigen, sportlich sehr erfolgreich wart, jetzt den Sprung in die dritte Liga, letztes Jahr knapp verpasst. Ist denn dahingehend die Frage, ist das da vielleicht auch ein entscheidender Punkt, wenn diese Gemeinschaft so gut funktioniert, dass das denn die entscheidenden Prozentpunkte sind, die einen dann über die Linie bringen?
Ja, definitiv. Also der Wettbewerb, das sehen wir ja jetzt auch. Wir sind ja nahe dran an unserem Profis, ist immer das Schöne hier in unserem U23-Kontext, dass wir jeden Tag den harten Kampf beobachten können. Und ich, der sehr lange in dritte und vierte Liga unterwegs war, weiß einfach, bestes Beispiel, letztes Wochenende spielen wir gegen Villing, die hatten 15 Punkte. Wir hatten 9 Siege in Folge und wir haben noch nicht mal schlecht gespielt und haben trotzdem 3-1 beim abgeschlagenen Tabellenletzten verloren. Als Tabellenführer wohl vorher niemand und die Jungs waren jetzt nicht beim Optimum, es wäre gelogen. Natürlich war ein bisschen Spannung weg. Aber es waren einfach 2 dumme Fehler zu Beginn. Es steht 0-2 und bupp, schon reicht es nicht mehr in der Liga. Also das Rennen ist unheimlich eng, unheimlich close. Es wird, umso höher du kommst, wird es auch nicht leichter. Aber und da sind natürlich einzelne Prozentpunkte die es dann ausmachen. Und mir ist nicht nur wichtig für die Jungs, dass sie sich wohlfühlen, mir ist auch wichtig für mich selber. Also ich möchte ja, das ist ja das Schöne, ich habe in meinem Leben, Spötter würden sagen, ob das Arbeit ist, sei mal dahingestellt. Also ich bin ja in meinem Originalberuf, bin ich ja Lehrer, studierter Lehrer und habe auch 1,5 Jahre schon als Lehrer gearbeitet, wirklich an Schule. Und wie gesagt, manch einer sagt, ob Lehrer dann ein richtiger Job ist, sei mal wieder dahingestellt. Aber ich weiß halt, was richtige Arbeit bedeutet. Ich habe zwischen meinem Grundwehrdienst und meiner Studienzeit, bin ich ein halbes Jahr LKW gefahren als Subunternehmer. Also mit einem 40-Tonner, meine Frau und ich mit 20 und 19 sind wir einfach quer durch Europa gefahren, haben uns ein bisschen Geld dazu verdient. Demzufolge, ich weiß, was es heißt, halt richtig zu arbeiten. Und gerade deshalb ist mir das einfach wichtig. Wir sind unheimlich viel zusammen. Ich sehe die Jungs in der Regel mehr als meine Mädels zu Hause. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, dass wir eine coole Gemeinschaft haben, dass wir wirklich gerne kommen. Wahrscheinlich auch nicht immer, das wäre gelogen. Also jemand, der lange verheiratet ist, weiß, dass nicht immer nur die Sonne scheint. Aber trotzdem, in der Regel sollen wir Spaß haben, wollen wir Spaß haben. Und deswegen gestalten wir es einfach so, wie wir es gestalten. Und ich glaube schon, dass das auch einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat am Ende des Tages. So, das ist ja in der Frage so ein bisschen die Formulierung, dass wir letztes Jahr knapp gescheitert sind. Ich würde da noch mal genauer drauf eingehen. Das habe ich jetzt in letzter Zeit ja schon ein paar Mal gehört. Ich sage, wir sind im ersten Jahr auch schon knapp gescheitert. Nur da hat es keiner mitbekommen. Also das ist immer das Spannende im Fußball, ist immer Wahrnehmung. Muss man tatsächlich sagen, vielleicht sogar von den allen 3 Jahren, die ich jetzt hatte, vielleicht im ersten Jahr sogar die individuell stärkste Mannschaft, wo wir auch bis kurz vor Ende dran waren, wo wir dann im Prinzip auch 9 Siege in Folge hatten, wo wir leider dann hinten raus in Balingen verlieren und im ersten Jahr verpassen wir den Aufstieg auch nur wegen 3 Punkten. Aber auch da haben wir einen tollen Job gemacht und ich fand, wir haben auch letztes Jahr einen tollen Job gemacht. Und das Wichtigste, was man ja als Lehrer nennt, ist Reflexion. Reflektieren, reflektieren, reflektieren. Das ist ja das absolut Wichtigste. Ich würde auch retroperspektiv sagen, im ersten Jahr. Wo waren noch ein paar Prozente? Sicherlich neues Trainerteam, ich auch neu, alle noch nicht ganz so eingespielt. Das war noch nicht so ganz klar, wie es läuft. Das Vertrauen in die Idee von uns, von mir, war auch noch nicht so groß. Sicherlich, da waren wir nach 10 Spieltagen 11. So, da wäre sicherlich noch ein bisschen mehr gegangen. Auf der anderen Seite, Bamba Sekonté, ein sehr intelligenter junger Mann, hat in der Phase irgendwann mal zu mir gesagt, Trainer, entspann dich, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Und er hatte halt einfach recht. Die Jungs, jetzt gerade hier im Übergang, die brauchen halt einfach ihre Zeit. Und wir haben da gut gespielt, Aber Regionalliga Südwest ist halt so gut, dass dann die Ergebnisse knapp nicht gepasst haben. Und dann in der Phase, wo es dann besser wurde, dann kamen dann auch die Siege. Deswegen haben wir dann hinten raus ja auch wieder alles kaputtgeschossen. Und wenn man sich das so ein bisschen anguckt, seitdem ich da bin, ist es ja eigentlich immer gleich. Also wir haben einen relativ großen Umbruch in der Sommerpause. Wir brauchen eine Weile. Wie gesagt, im ersten Jahr nach 10 Spieltagen 11., im zweiten Jahr nach 10 Spieltagen 9. Dieses Jahr waren wir 6., weil wir halt auch das Glück hatten, dass wir die 0-3er drin hatten, die im Prinzip in ihrem dritten Jahr schon waren, so König, Lessig, Duric, die es dann relativ schnell getragen haben, die anderen so in eine gewisse Richtung gelenkt haben, plus, dass wir einfach mit Reisig und Aymaimouni und Lukiki drei Jungs extern dazugeholt haben, die auch genau wussten, wie das schon funktioniert. Deswegen waren wir dieses Jahr ein bisschen schneller, ein bisschen besser. Und dann ist es ja so, dass wir vor der Winterpause immer alles gewinnen. So wie es im Prinzip dieses Jahr war, so wie es letztes Jahr war, wie es vorletztes Jahr war. Und dann kommt die Winterpause. Und dann, wie gesagt, wenn man auch da wieder durchguckt, dann kommt wieder der nächste Umbruch, der dann nicht ganz so groß ausfällt. Wie gesagt, spricht natürlich auch für die brutale Qualität, die wir hier trainieren dürfen. Das ist Wahnsinn, was für coole Jungs wir haben.
Kurz nachgefragt, da kommt dann der Bruch, weil dann der ein oder andere halt hochgeht.
Genau.
Dann ist bei den Profis trainiert.
Das ist relativ simpel. Wir hatten es im ersten Jahr, wie gesagt, man kann das ja personell immer relativ easy nachverfolgen. Im ersten Jahr hatten wir es dann halt so, dann sind dann Bamba, Tuhumchu und Kwashi fest nach oben gegangen, so die dann vorher bei uns trainiert haben, wo es dann viel, viel leichter ist. In unserem Kontext ist es viel, viel leichter, die Jungs halt in Anführungsstrichen auch besser zu machen, weil sie können dann einfach die Regelwoche fahren. Wie wir gerade schon besprochen haben, wir trainieren ja relativ viel, aber mit einer klaren Idee. Und dann entwickeln die sich und dann kommt halt wieder dieses Ding, dann sind sie so weit und das ist auch gut so, und dass sie den nächsten Step machen. Und der nächste Step ist dann ja natürlich nicht, von Spieler U23 ist der nächste Step seltenst, spiel halt oben die ganze Zeit, sondern es ist, trainier oben, sitzt vor allem auf der Bank, krieg halt mal ein paar Minuten und dann sind sie immer an so einer Schwelle. Und das ist so eine ganz gefährliche Schwelle, weil die erste Mannschaft macht das grundsätzlich gut, dass sie da dann integrieren. Aber es ist halt ein Unterschied und es ist halt kompliziert, Spieler 18 bis 22 dann auch so im Training zu steuern. Das ist schon eine schwere Aufgabe. Plus dann nur noch zum Wochenende zu uns zu kommen, wenn überhaupt. Meistens ist es ja so, wie gesagt, erstes Jahr, Tohumchu, Bamase, Kwashi hoch. Modama und Fisnik, die in der Hinrunde relativ regelmäßig bei uns gespielt hatten, die haben dann die ersten fünf Rückrundenspiele, haben die gar nicht mehr bei uns gespielt. Kann mich noch erinnern, wir spielten dann Spitzenspiel. 3. oder 4. Rückrundenspieltag spielten wir in Ulm. Da hatte dann Luka Duric, der mittlerweile einer der besten Regionalligaspieler, glaube ich, dieses Jahr war, absoluter Leistungsträger bei uns ist. Alter Hoffenheimer, das ist ja auch ganz cool, muss man ja sagen. Jemand, der in Hoffenheim geboren ist, aufgewachsen ist, dass der jetzt uns mit nach oben schießt. Der spielte dann, weiß ich noch, der hatte seine Startelf-Premiere, wobei die hatte er ja schon in Waldorf, aber dann rücken dann halt die anderen Spieler nach und wir spielten dann ein Spitzenspiel in Ulm und verlieren dann 0-1. Da kriegen wir nach 5 Minuten das 0-1, so knapp 4.000 Zuschauer und ich denke so, oh, heute könnten wir mal eine Reise kriegen, aber habe ich die Jungs ein bisschen wieder unterschätzt mal wieder, sie haben mich dann wieder eines Besseren belehrt. Brutal gutes Spiel, wir haben 70% Ballbesitz und verlieren dann halt trotzdem 0-1 mit ein bisschen Pech. Und Ulm geht ja in dem Jahr dann hoch und im Jahr danach gehen sie ja nochmal hoch. Also sie sind ja dann jetzt zweimal hintereinander aufgestiegen. So, und das war aber dann der Punkt. Wir holen dann in den ersten fünf Rückrundenspielen, holen wir halt 3 Punkte. So, und dann kommen wir irgendwann wieder in den Flow, weil die Jungs, die danach rücken, durch ihr Talent, durch unsere gute Arbeit zusammen, durch dann die Erfahrung, die sie machen, fangen sie dann wieder an ins Rollen zu kommen und dann schießen sie wieder alle weg. So, und letztes Jahr, und das war dieses Jahr ja genauso, bisschen anders. Es ist jedes Jahr auch wieder anders. Das ist ja das Coole daran, wo man dann auch immer in die... Dieses Jahr war es ja auch so. Also wir sind in der Winterpause, sind wir 4 Punkte vor. Also war ein bisschen besser als... Einfach weil der Start hier besser war als die Jahre vor. Die Phase vor der Winterpause war wieder gleich. Wir gewinnen alles. Und der Verein sich ja dann auch relativ klar positioniert. Ja, wir wollen das schaffen, was wir noch nie geschafft haben. Wir wollen aufsteigen. Und ich mich dann... Ich so, ja, cool, coole Sache. Gehe ich ja mit. Bin ich gespannt, wie dann ultimativ am Ende des Tages die Unterstützung aussieht. Ob sich das jetzt ändert von der Priorisierung, weil seitdem ich da bin, haben wir immer die gleiche Priorität. Und das ist auch sehr, sehr gut.
Nämlich hoch.
Nämlich individuelle Ausbildung der Spieler auf 1, ganz klar. Support erste Mannschaft auf 2. Und dann kommt erst als Nummer 3 unser Ergebnis. Mhm. So. Und das haben wir, seitdem wir da bin. Und in dem Kontext der Aussage dachte ich schon so ein bisschen, bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt darstellt, ob sich da was ändert. Weil Fakt ist, es hat sich nichts geändert. Was für mich auch völlig fein ist, weil nochmal, das ist ja die Hauptidee. Entwickel die Jungs. Und ja, wir sind letztes Jahr vielleicht dann am Ende nur Zweiter geworden, wo ich aus meiner Perspektive das sogar anders sehe. Ich sage, ich finde es krass, dass wir Dritter gewonnen oder Zweiter, ich weiß gar nicht, Dritter am Ende. Es ist krass, dass wir so gut sind, obwohl wir diese ganzen anderen Themen so krass bedient haben. Man sieht ja auch am Ende des Tages, sind da 9 Spieler in Spielen in der ersten Liga. Kwasi, Drexler, Kelati, Schmal, Bogarde, Hyreleinen, Quincy Butler. Tom Bischoff spielt dann jetzt in der ersten Jahr fest, seit diesem Jahr so. Also wir kommen auf 10 Jungs, 0 plus einer noch. Also es sind 10 Jungs, die quasi erste, zweite Liga spielen. Und ja, das war so ein bisschen die Herausforderung. Ich war gespannt, wie das sich so verhält. Und ja, Rückrundenvorbereitung sah so aus, dass wir die ganze Rückrundenvorbereitung mit 15 Feldspielern bestritten haben.
Weil der Rest bei der
Profimannschaft? Weil der weil der Rest bei der Profimannschaft war. Und da waren noch 2 Jungs mit Hubert-Jemann dabei, der zum Glück seinen Krebs ja auch überwunden hatte, aber ja, schon nicht zu den ersten 11 quasi gehörte, so würde ich es mal formulieren. Also wir haben mit 15 Feldspielern die ganze Rückrundenvorbereitung bestritten über 6 Wochen. Haben dann zum Glück mit einem extrem guten Athletiktrainer Hannes Engert und im Team es gesteuert bekommen, dass wir keine Verletzten zum Glück hatten, dass wir es echt durchgestanden haben und haben dann aber logischerweise die ersten 3 Wochen haben wir die Jungs halt nur mit Samthandschuhen angepackt, weil wir konnten uns das gar nicht erlauben. Wie gesagt, wir waren 15 Feldspieler und da waren noch 1-2 Jungs dabei, die ein bisschen hinten dran waren, so würde ich es mal positiv formulieren. Und so haben wir quasi mit sehr angezogener Handbremse die Rückrundenvorbereitung bestritten. Das Positive daran, das hört sich ja irgendwie schlecht an, das ist ja eigentlich was total Positives, weil die Konsequenz daraus war, dass Luka Turic, Noah König oben mit dabei waren, dass Hennes Behrens in der Bundesliga debütiert hat, Paul Henrich hat in der Bundesliga debütiert. Wie gesagt, Turic und König saßen in Leverkusen bei einem Bundesligaspiel auf der Bank. Also wirklich krass, wenn man das mal so sieht. Also wirklich voll cool. Und ich glaube, das ist ja als TSG auch unsere absolut große Stärke. Wir waren jetzt in Stuttgart mit dem Fußballlehrer. Da habe ich halt auch mit dem NLZ-Leiter drüber diskutiert und mit dem sportlichen Leiter. Und die waren dann am Fluchen, dass sie irgendwie keinen nach oben so richtig durchkriegen und haben das nicht in ihrer ersten Mannschaft zum Vorwurf gemacht, aber es ist halt einfach unheimlich schwer, im Bundesliga-Kontext die Spieler nach oben durchzubekommen. Und das muss man ja die letzten Jahre sagen, das ist bei uns ja brutal.
Wie also, schaffen, das ist, hätte ich jetzt auch als nächstes gefragt, wie aus deiner Sicht, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du bist seit 3 Jahren hier. Was ist, gibt es so eine Art Erfolgsgeheimnis hier bei der TSG, wieso wir das besser hinkriegen als andere?
Na gut, erstmal Kaderplanung, großes Kompliment. Ich kann ja nur dir sagen, die Zeit, die ich jetzt hier bin, Tim Lederer, Joni Haarder, muss man einfach sagen, Wahnsinn. Also wenn ich morgen zu Verein XY kommen würde und ich wüsste, Joni und Tim haben den Kader gebastelt, würde ich wissen, ich brauche mir keine Sorgen machen, weil A, Qualität der Spieler wird passen und B, viel wichtiger, die Chemie im Team wird halt einfach passen. So, das wurde dann grundsätzlich, die Jungs wurden dann auch immer unterstützt von oben, also in ihren Ideen. Und wie gesagt, damals war sicherlich Jens auch mit dabei. Supportet dann von oben, weil das muss man am Ende des Tages einfach so hören. Ma oder auch Kwasi in dem Jahr, wo ich halt kam, so 3, für die muss man halt auch Geld investieren. Da muss man auch einen gewissen Mut haben. Weiß ich noch, es wurde damals von oberster Stelle abgesegnet. Das sind spannende Transfers. Und das hat sich ja am Ende des Tages, also Kwasi kommt zurück, Marktwert unfassbar gesteigert. Da Ma, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Also der geht ja komplett durch die Ecke. Und bei Hyreleinen ist es ja auch so in dieselbe Kategorie zieht ja Fisnik. Also das sind so einmal die Jungs, die wir holen, wo wir dann, glaube ich, auch den Mut haben und bis dato es auch immer geschafft haben, uns da durch unseren guten Ruf, dadurch, dass sie oben halt auch spielen dürfen bei uns, nicht immer alle direkt, um Gottes Willen. Also für viele ist der natürliche Weg Maxi Bayern eine Laie für 1 oder 2 Jahre irgendwohin. Und dann halt, weil dieser Weg direkt da oben rein, der ist halt einfach unheimlich schwer. So. Und ich glaube, das ist so das eine große Standbein, was wir haben, was wir bedienen die letzten Jahre, was auch wichtig ist, dass wir da einfach diesen Mut und die Fantasie haben, weiterhin so Jungs zu holen, da auch uns clever zu positionieren, auch mal den Mut haben, ein bisschen was zu investieren, weil ohne Investition geht's einfach nicht. Aber das, wenn man das halbwegs ordentlich macht, rechnet sich das auf jeden Fall. Und das zweite große Standbein, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, ist halt einfach unsere Akademie. Also wir bilden halt einfach unheimlich gut aus. Und ich habe ja mit Carsten Kuhn zum Beispiel jemanden bei mir im Trainerteam, der seit 15 Jahren im Verein ist, der von KPT an dabei war, der, wenn ich das verfolgt habe, ein
unheimlich... KPT, Kinderperspektivteam,
der unheimlich tolle Arbeit in der U17 gearbeitet hat, der viele Jungs, die ich jetzt habe, auch U14, U15 kenne. Also da geht's halt auch los mit einem guten Scouting, relativ früh. Und dann mit viel Liebe und Energie die Jungs dann auszubilden und zu begleiten. Und ich glaube, das hat die letzten Jahre. Und wir müssen aufpassen, dass wir das weiter, dass wir uns nicht in... Natürlich wird es immer komplizierter und natürlich ist das Finanzielle ein Aspekt. Aber trotzdem müssen wir uns schon zusehen, dass wir es weiterhin schaffen, geile Trainerteams zu haben. Da auch, wie das so ist... So Grundschullehrer, wenn du die schlecht bezahlt, brauchst du nicht wundern, dass der Bildungsstandort Deutschland langsam den Bach runtergeht. Und da ist es genauso. Also bis jetzt machen wir das. Da haben wir, glaube ich, natürlich ist es dann noch nicht immer einfach für so einen Verein und auch nicht ganz billig, aber dafür steht ja die TSG und unheimlich gute Trainer, die dann mit tollen Spielern und mit gutem Scouting so Spieler herausbringen wie Tom Bischoff, der ewig dabei ist, Tim Drexler, der ewig dabei ist, Umoto Humschu, der ewig dabei ist, Luxi Pettersen, der jetzt bei dem hier dabei ist, Naul Noll, also viele Spieler, die seit 4, 5, 10 Jahren bei der TSG sind. Also das ist ja das zweite große Standbein. Und die beiden Dinge, ich glaube, wenn wir die vereinen und weiter verfolgen und weiter supporten, dann haben wir, Alleinstellungsmerkmal hört sich immer ein bisschen hochgegriffen an, aber zumindest haben wir eine starke Position, aus der wir auch, glaube ich, mit ein paar Ergänzungen auch eine tolle Bundesliga-Mannschaft formen können. Das haben wir ja die letzten Jahre gemacht. Also wie lange sind wir jetzt Bundesliga? 16, 17 Jahre?
17, ich kann denken,
als 17. Als nicht ganz so große Stadt, so wie sehr positiv formuliert. Ja. Also das ist schon was Besonderes, was wir geschaffen haben. Und das finde ich schon spannend. Das ist für mich natürlich auch was eine Vision für uns in unserer kleinen U23, also nochmal, wir sind nur eine U23, auf der einen Seite total wichtig, das höchste Ausbildungsteam, auf der anderen Seite aber auch total unwichtig. Also es ist für mich überhaupt kein Widerspruch, aber das wäre für mich schon eine Vision, auch für nächste Saison, dass wir eine Mannschaft stellen in der dritten Liga, eigentlich nur aus Akademiespielern besteht. So, oder nahezu. Also wenn wir schon, und dann kommt natürlich der ganze Hate und Zweitmannschaft und ich als jemand, der bei Traditionsvereinen zu Hause war und groß geworden ist, ich kann das nachvollziehen. Also ich sage auch, hey, lieber steigt eine Zweitmannschaft ab aus der dritten Liga so, als dass ein Traditionsverein, das finde ich auch gut. Also bin ich ja ehrlich und ich trainiere eine Zweitmannschaft. Und ja, trotzdem ist das, glaube ich, schon cool, wenn du dann wirklich dritte Liga stehst und sagen kannst, hey, bei uns 8 Spieler, die bei uns spielen, kommen aus unserer Akademie. Wer kann denn das von euch sagen? So, also natürlich gibt's dann auf der einen Seite bestimmt Dinge, die man bei uns kritisieren kann, aber das muss ja schon sein, dass wir auf die Art und Weise uns so ein bisschen den Respekt erarbeiten durch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Das ist sehr positiv, so die Rückmeldung jetzt. Wir sind ja noch so das letzte halbe Jahr nochmal durch die Regionalliga gezogen und überall hieß es nur, ja, sieh zu, dass ihr jetzt wegkommt. Also wir wollen euch nicht mehr sehen und wir genießen das, wie ihr Fußball spielt und ihr habt es absolut verdient, aber seht jetzt zu, dass ihr jetzt endlich mal in die dritte Liga euch verabschiedet. So. Und
wie sehr freust du dich auf die dritte Liga? Denn da sind ja schon, du hast Traditionsvereine jetzt angesprochen, das ist ja dann schon nochmal einfach auch ein anderer Step. Andere Gegner natürlich, andere Stadien. Du hast schon auch eben gesagt, Regionalliga ist bärenstark hier im Südwesten, aber die dritte Liga wird nicht schlechter sein. Wie blickst du da drauf?
Ja, alle sagen immer so, ja und geil. Und ich sag so, also Zuschauer hatte ich lange genug in meinem Leben. So, also um Gottes Willen, ich freue mich auch darauf, wenn irgendwann mal wieder ich vielleicht meine Mannschaft trainieren darf, die 30.000 Zuschauer hat, die hinter uns stehen und wir geilen begeistern. Aber das ist halt der Punkt für mich. Für mich ist das halt so, ich will halt cool mit meiner Truppe zusammen als Gemeinschaft, will ich halt coolen Fußball spielen. Mutig, aktiv, intelligent. So, das ist das, was mir Freude bereitet. Und nicht wie das Kaninchen vor der Schlange und irgendwie ein Ergebnis und Angst fressen Seele auf. Ich war dieses Jahr nach so einem Drittel der Saison, habe ich mir mal Mannheim Essen angeguckt und gar nicht disbelieblich einen von den anderen Mannschaften gegen, weil du hast gesehen, da standen 22 Spieler auf dem Feld, die alle nur Angst hatten zu verlieren und oh Gott. Also so, das ist für mich so, wenn du mir vorstellst, was sind so meine gruseligen Vorstellungen, dann wäre das halt das. Was mich halt unheimlich freut an der dritten Liga ist einfach das, dass ich mit den Jungs nächsten Schritt gehen kann. Also das muss man ja sagen, wären wir in der Regionalliga geblieben, hätten wir einen Umbruch gehabt, 15 Spieler weg, 15 neu.
Weil?
Naja, weil im Prinzip für die meisten der nächste Schritt halt hätte einfach folgen müssen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Ayub vorne rechts als Beispiel oder Paul Henrich vorne links, wenn ich jetzt zum Beispiel die Flügelzange jetzt von uns sehe, die ja beide schon die Leistungsträger sind, die aber beide gerade so in ihrem ersten Männer, oder Ayub schon im zweiten, aber vorher halt Oberliga, die so beide eine gute, sogar eine sehr gute Saison gespielt haben, die aber schon noch ihre Baustellen und Defizite haben, was total normal ist, für die dann die Drittliga einfach der richtige Schritt ist. So, und da hättest du schwer argumentieren können, komm, mach noch mal ein Regionalliga-Jahr. Das wäre schon irgendwie gegangen, aber dann wäre es halt wahrscheinlich die Laie, vielleicht sogar zu einem Zweitligisten gewesen, wo sie sich dann aber aus einer tieferen Position hätten durchbeißen müssen. Und so gehen sie jetzt einfach mit uns in die dritte Liga. Auch nicht so, dass sie gesetzte Stammspieler sind. Also da kommen die nächsten spannenden Jungs nach. Das ist ja das Schöne hier mit Bless, mit Leo, mit einigen anderen Jungs, mit Thiago, mit Mel, die da noch auch Druck machen, sicherlich auf die auch Druck auf die so ein bisschen Etablierten machen werden. Und trotzdem ist es für sie so der nächste Schritt aus einer Struktur, die sie kennen, auf nochmal höherem Niveau. Wenn sie das dann bestätigen, ja gut, dann ist der Weg danach auf jeden Fall in die zweite oder in die erste Liga. So, und die Jungs hättest du sonst halt verloren. Und jetzt kannst du wirklich, und das ist für mich immer das Wichtigste, jetzt kannst du wirklich aus tiefster Seele heraus, kannst du sagen, hey, das ist der nächste Schritt, den können wir zusammen gehen, es macht total Sinn. Und das ist das, was mich glücklich macht. Deswegen war es für mich dann auch so, boah ja, würde ich gerne machen. Würde gerne das Ding ziehen am Ende des Tages, weil wir einfach dadurch die Gelegenheit haben, mit zumindest einigen, nicht mit allen, also König geht nach Fürth in die zweite Liga, was mit Mokwa ist, was mit Michel ist, so als Beispiel, was mit Duric ist. Es gibt schon einige, wo große Fragezeichen sind, aber so kann man zumindest mit einigen den nächsten Step gehen, auch total systemisch. Und das ist das, was mich richtig motiviert. Natürlich ist das cool, vor 20.000 Zuschauern zu spielen. Das ist viel cooler als vor 200. Am Ende des Tages ist aber daran so ein bisschen auch nicht das Problem, aber ich weiß ja, wie wir sind und auch das kenne ich ja. Es wird so sein, leider Gottes wird es passieren. Die Frage ist, wie oft es passiert. Das wird die Frage sein, wie oft passiert es. Wir machen ein unheimlich gutes Spiel. Wir führen 1-0 und dann Rostock, irgendeine bucklige Standardsituation, wo sich U23-Mannschaften immer schwer tun, Kopfballspiel. Da sieht man riesige Defizite. So eine, wenn du mich fragst, wo siehst du am ehesten, das ist nur, die kommen aus der Jugend und die sind erwachsen, ist es das Kopfballspiel? Und dann so dieser Klassiker, dann in Rostock mit Schwung, kriegst du dann das 1-1 in der 85. und dann in der 93. das 1-2 und dann siehst du neun Stunden im Bus auf dem Weg nach Hause und fragst dich so, oh Gott, eigentlich haben sie auch gut gespielt, haben dann halt Kleinigkeiten falsch gemacht, das Ergebnis hat dann natürlich, passt dann nicht. Und egal wie sehr du weißt, dass das ein natürlicher Prozess ist, verlieren ist halt immer Kacke. Und nochmal, das ist dann für mich die Horrorvorstellung. 9 Stunden Busfahrt auf dem Weg nach Hause, geil gespielt und trotzdem eine Reise gekriegt. Weil das hatten wir in der Regionalliga jetzt auch. Vor allem zu Beginn der Saison oft genug. Was halt aber auch normal ist. Was halt dann wieder für die Qualität der Gegner spricht. Und halt auch für den Weg, den die Jungs noch gehen müssen. Weil nochmal, Jugendfußball, Herrenfußball, Welten. Und du kannst eine U19-Bundesliga nicht mit Erwachsenenfußball vergleichen.
Spannender Punkt, will ich gleich nochmal nachfragen. Aber einmal, was du vorhin schon gesagt hattest, als du die 3 Punkte aufgezählt hast, worum es hier eigentlich geht, im Kontext Übergang auch U23-Profis, bedeutet ja aber, und das stelle ich mir zugleich irgendwie auch schwierig vor, deswegen dahingehend die Frage an dich, wenn ihr es jetzt nicht geschafft hättet, den Aufstieg, aber du schaffst es trotzdem wieder, die Durchlässigkeit so darzustellen, dass XY-Spieler hochgehen, wäre es ja trotzdem am Ende unterm Strich keine schlechte Saison gewesen, richtig? Und wie gehst du als Trainer damit um? Weil das wäre dann ja eigentlich, wie du es vorhin aufgezählt hast, Punkt 1, der wichtigste, den wäre eine gute Saison gewesen.
Ja, wie gehen wir damit um? Das ist halt das Spannende daran. Es wäre nicht nur eine gute Saison gewesen, es wäre sogar eine sehr gute Saison gewesen. Mhm. Es wäre vielleicht keine perfekte Saison gewesen. Aber es wären definitiv 6 bis 8 Spieler aus dem Kader jetzt, wären dann wahrscheinlich durch eine Laie in die zweite Liga gegangen und hätten sich dann sicherlich eher aus einer Herausfordererrolle, so, das ist ja eine Frage, wo gehst du hin? Also du bist in der zweiten Liga dabei, bist du 15 bis 20, bist du 10 bis 15, bist du 1 bis 10. Das sind ja so verschiedene Rollen, die du so definieren kannst und schlagen halt, so, wie gesagt, nagel mich jetzt nicht fest auf, ob das genau diese eine Position ist. Es geht dann immer nur so um Grundgedanken. Und du siehst ja zum Beispiel bei einem Bamba, wo ich halt glaube, der sicherlich so 10 bis 15 irgendwo war, der nach Karlsruhe gegangen ist, der wirklich ein außergewöhnlich guter Spieler ist, also außergewöhnlich gut und ein toller Mensch. Selbst der hat im Prinzip ein halbes Jahr gebraucht, bis er so richtig ins Rollen kam und dann sich einen Stammplatz erarbeitet hat. Und das, wie gesagt, das muss man erstmal schaffen. Das schaffen die allerwenigsten. Also großer Respekt. den Luxus hätten die Jungs dann wahrscheinlich noch nicht gehabt. Sie wären dann noch einen Ticken weiter hinten gewesen. Aber überhaupt dann die Chance zu bekommen, ist ja schon eine Qualität, weil das war das Erste, was ich den Jungs gesagt habe, als ich kam. Ich weiß noch, meine erste Antrittsrede. Jeder von euch muss egoistisch sein. Alle gucken mich an. Wie? Ist das so? Ja, jeder von euch muss egoistisch sein. Ja, aber das geht doch nicht. Ist das so? Ja, doch. Also jeder von euch hat ja persönliche Ziele. Aber wenn wir als Mannschaft nicht erfolgreich sind, interessiert sich keine Sau für euch. Dann haben wir halt eine Statistik, habe ich die Jungs eine Statistik, habe ich den damals Tim Stenzke noch, der jetzt Videoanalyst bei Salzburg ist, für eine Statistik raussuchen lassen. Platz 13, Platz 16, also das waren ja die letzten beiden Platzierungen. Wer ist denn wohin gewechselt von den Spielern? Und da ging einer, in dem letzten Jahr war es Niklas Kölle, der in die dritte Liga ging, und einer ging in die zweite Liga Holland. Das war quasi die Bilanz. Da sage ich so, hey, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn wir scheiße sind als Team im Ergebnis, interessiert sich keine Sau für euch. Egal wie gut ihr seid, es interessiert sich keine Sau für euch. Vielleicht der eine richtig Gute wird irgendwie noch einen Markt finden. Also lasst uns zusehen, mit viel Fleiß, mit viel Energie, mit viel Liebe, dass wir eine gute Platzierung hinlegen. Um dann, ich habe gesagt, ich will mindestens 5 Leute in der zweiten Liga haben. Oder mich sagen, ja, boah. So, nee, das geht. Und wie gesagt, die Konsequenz dann aus der Platzierung letzte Saison zum Beispiel war, mit dem Platz 3 und von der Wahrnehmung her, das ist ja das, letztens kam, ich weiß gar nicht, ein Greenie, glaube ich, war das, sagt zu mir, sagt, ja, verspielen wir denn dieses Jahr wieder, wie viel Vorsprung, verspielen wir denn dieses Jahr wieder den Aufstieg? Wie viel Vorsprung hatten wir denn letztes Jahr eigentlich? Da sage ich so zu ihm, du sag mal, wir sind letztes Jahr zu keinem einzigen Zeitpunkt in der Saison Erster gewesen. Wir waren zu keinem Zeitpunkt Erster letztes Jahr. Aber das ist ja immer die Wahrnehmung, ist ja immer das eine. Und wie es dann war, ist ja das andere. Und trotzdem haben wir es geschafft, durch diese geile Platzierung, inklusive tollen Fußball, den Jungs einen Markt zu verschaffen. Und das wäre, wie gesagt, das ist dieses Jahr auch wieder so. Und wie gesagt, da sind wir beim Thema, dritte Liga ist ein guter Step, um dann wieder dieses Fundament größer zu machen. Weil nochmal, umso höher du kommst, umso dünner wird die Luft, umso besser, umso wichtiger ist es, ein gutes Fundament zu haben, viel gespielt zu haben. Weil das siehst du ja auch bei vielen Spielern, die wir jetzt so hatten. Wenn sie dann weniger spielen, geht die Leistungsfähigkeit relativ schnell wieder nach unten. Und trotzdem nochmal zur Frage zurückzukommen, wie fühlt sich das dann an? Ja, das ist halt das Spannende daran. Also 100% Befriedigung persönlich, jetzt nicht nur für mich, sondern glaube ich halt auch fürs Trainer. Da hat man ja auch so die Sehnsucht, so mein Athletiktrainer, der, oh, ich will unbedingt jetzt und so. Ich sag so, mein Gott, ist das so, dann so, das schafft halt am Ende nur der Titel. So, das muss man halt einfach sagen. Es ist, ich für mich selber weiß, und ich glaube für einige Experten, die im Fußball unterwegs sind, die wissen das auch so, die sehen das halt, dass du richtig geil die Jungs auf den Weg bringst und trotzdem so dieses endgültige und auch so dieses persönliche Gefühl, was dann so richtig komplett ist, das kriegst du nur durch diesen Titel am Ende des Tages. Relativ simpel, ganz viele tolle Nachrichten bekommen, aber ganz oft bekam ich halt die Nachricht, ja endlich, so endlich habt ihr es geschafft, ja, hochverdient, aber dieses endlich gar nicht böse gemeint, sondern so eher im Sinne von, hey, ihr habt so fleißig, so hart gearbeitet, ihr hattet das echt verdient, schon lange, endlich, dass du es mal geschafft hast und nicht so nach dem Motto, boah, jetzt wurde es aber auch mal Zeit, weil 5-mal verschenkt oder so, sondern, und das war halt ganz spannend und das muss man halt sagen, das ist, am Ende des Tages ist das so ein bisschen dieses Spannende im U23-Feld. Ich glaube aber auch allgemein im ganzen Jugendbereich, dass es wichtig ist für die Trainer, dass sie sich halt nicht über den Titel definieren, sondern dass sie sich eher darüber definieren, hey, wie reden die Jungs ein paar Jahre später über dich? Welchen Weg machen sie? Und trotzdem, ich meine, das kann ich ja jetzt nur aus meiner persönlichen Einschätzung sagen, Titel fühlen sich halt am Ende des Tages immer gut an, weil da hast du halt einen Pokal in der Hand, den du hochhalten kannst oder eine Schale oder was auch immer. Und das ist halt auch was direkt da ist. Aber ist eigentlich nicht die Hauptaufgabe.
Zumindest nicht in deiner jetzigen
Position. Genau, in meiner jetzigen Rolle. Es gibt, wenn ich Cheftrainer von der ersten Mannschaft ist das natürlich die Rolle. Da ist es dann, da verschiebt sich die Priorität, aber man muss halt wissen, was man machen möchte. Und deswegen war es ganz spannend. Die U21 von Eintracht Frankfurt hat ja letztes Jahr, wo man übrigens auch sieht, wie schwer dieses, da kann man jetzt auch wieder sagen, ja, du spielst doch mal oben mit. Ich bin heilfroh, dass seitdem ich da bin, wir immer zur Winterpause mit dem Abstieg in dieser Liga nichts zu tun haben. Weil es können ja bis zum Ende 5 Mannschaften absteigen und das geht so schnell. Mainz kämpft seit Jahren immer gegen den Abstieg. Jetzt Frankfurt ein gutes letztes Jahr gehabt, einen großen Umbruch genauso wie wir. Nicht das Glück, einen guten 2-5er-Jahrgang zu haben. Auch nicht ganz so optimal dazu 2-3 extern. Diese 2-3 extern, wie gesagt, Reisig, Lukiki, Aimaimouni, war einfach brutal wichtig, war halt einfach Gold wert. Die Jungs, die wir dann extern dazugeholt haben, ist gut, dass ich so lange in dem Bereich unterwegs bin. Ich weiß genau, dass wir das brauchen. Frankfurt hat es halt noch ein bisschen talentierter versucht und musste dann relativ schnell feststellen, scheiße, so reicht's halt nicht. Waren am Ende dann älter als wir tatsächlich und ja, am Ende hat es halt einfach nicht gereicht. Aber der NLZ-Leiter Alex Richter hat letztes Jahr einen ganz spannenden Kicker-Artikel, darum ging es, da haben die halt einen U21-Trainer gesucht. Ja, sie suchen halt jemanden, der maximal ambitioniert ist für die Rolle und trotzdem auch uneitel genug, sich in den entscheidenden Momenten zurückzunehmen, wenn der Cheftrainer erste Mannschaft genau das und das entscheidet. Und das ist wirklich, das muss man, da habe ich mich echt amüsiert zu der Zeit, weil das muss man halt einfach wissen, wenn man diese Rolle hat, dass man wirklich so, ja gut, also was man schon sagen muss, mein Anspruch ist ja nicht weniger als Perfektion, schon immer gewesen, an mich selber, an die Jungs. Das ist immer der Versuch, so der Bestmögliche zu sein und auch der Versuch, dass wir es halt fußballtaktisch hinkriegen. Da muss ich halt einfach sagen, sind wir mit unserer U23 noch nie hingekommen. Also in keinen der 3 Jahre, auch jetzt nicht, sind wir im Ansatz dahin gekommen, wo ich mit meiner U15 vom MSV Duisburg war oder wo ich mit meiner U19 von Rot-Weiß Essen war. Da waren wir tatsächlich in Phasen, so nachdem wir anderthalb oder ein Jahr, 3 Monate zusammen waren. Ich kann mich an ein U15-Spiel beim MSV Duisburg erinnern. Das hört sich so ein bisschen witzig an, aber weil das so kindlich sich anhört. Aber da haben wir nach anderthalb Jahren tatsächlich gegen die Borussia Dortmund gespielt. Die Jungs und ich, wir waren anderthalb Jahre zusammen. Und wir spielten gegen den Erster gegen Zweiter, Donnerstagabend. Wir spielten gegen den BVB, der seit anderthalb Jahren ungeschlagen waren. Und den Dortmunder wurde erzählt, hey, die Duisburger sind gefährlich. Und nee, wir haben die einfach, ich musste total wenig sagen von draußen, weil die Jungs waren einfach richtig gut, inhaltlich. Und wir haben dann auch 2-0 dieses Spiel gewonnen, auch hochverdient gewonnen. Das war total spannend. Und da kamen die Jungs mal dem nahe, wie ich mir das vorstelle. So, und seitdem ich hier bin, versuchen wir uns an dieses Ideal anzunähern. Aber wir sind noch nie im Ansatz in der Nähe gewesen von dem, wie ich mir vorstelle, wie wir Fußball spielen. Das ist nicht so, dass ich jetzt resigniere, um Gottes Willen gar nicht. Also Trainerteam, ich, Spieler auch. Wir machen uns permanent Gedanken, wie kriegen wir das hin, bestmöglich dahin zu kommen. Aber ich bin jetzt 100, am Wochenende werde ich 102 Spiele Trainer der TSG U23 sein. Und wir haben nicht ein einziges Mal die gleiche Startaufstellung gehabt. Wir waren einmal nah dran. Stolz, die schöne Grüße übrigens. Da hat's die Torwarttrainerabteilung versaut. So, da haben wir den Torwart gewechselt. Einmal waren wir nah dran. Also wir haben 102 Spiele hintereinander nie die gleiche Startaufstellung gehabt. Wir haben im Schnitt 3, im Schnitt, die Mainzer hatten es mal vor 2 Jahren ausgerechnet. Wir hatten im Schnitt 3,2 Wechsel von Spiel zu Spiel in den Positionen. Das gehört zur Wahrheit halt auch dazu, warum ein Geheimnis, warum wir so gut sind, weil wir nicht nur 10 haben und trainieren, sondern wir wirklich 15 bis 18 leistungsstarke Jungs haben, wo wir auch hinterher sind. Also da muss man sagen, da sind wir brutal halt auch hinterher. Mein Athletiktrainer aus U19 Essen-Zeiten, es gibt ja viele coole Nachrichten, die man da bekommt. Also so eine der schönsten Nachrichten war tatsächlich von Philipp. Der schrieb mir, nach einem halben Jahr war der hier zur Hospitation. Und der schrieb mir, weißt du, was faszinierend ist, Vincent? Dass Spieler, die vor 2,5 Jahren Spieler Nummer 15 bis 18 waren, jetzt die absoluten Leistungsträger sind. So, und das spricht halt für diese Entwicklung der Jungs, wie krass sie gearbeitet haben in einem tollen Kontext, dass wir aber auch uns um alle kümmern als Team. Das ist zumindest die Idee, du schaffst es nicht mit allen. Also es gelingt uns leider nicht, dass wir alle nach oben bringen. So, das schaffen wir nicht, aber wir versuchen zumindest, dass die Quote recht hoch ist. Und die 3 Jungs, die es halt damals waren halt Lessig, Duric, König, die dann quasi in der ersten Saison eher hinten dran waren und wirklich in Anführungsstrichen Nebenrollen gespielt haben, dann aber sich wirklich durch tolles persönliches Training, durch tolle persönliche Einstellungen, das sind ja wirklich alle 3 Top-Jungs, sich geschafft haben, so brutal zu entwickeln, dass sie jetzt halt Lessig jetzt seinen Vertrag verlängert, wo ich auch sehr, sehr glücklich bin. geht in sein drittes Jahr als Kapitän von uns, als TSG Hoffenheim, als Ur-Hoffenheimer. Duric, hoffe ich, dass er nächstes Jahr Leistungsträger ist und die Fahnen da hochhält im Offensivbereich und Denker und Lenker ist und dann halt die anderen Jungs schon um ihn rum mit an die Hand nimmt, selber mit seinen 22 Jahren, die er dann ist. Das ist ja für uns der absolute Routine.
Ja. Mit Anfang 20
nicht schlecht. Mit Anfang 20 und das ist halt das Coole.
Was ist das Schwierige, du hast es vorhin angesprochen, der Übergang zwischen Jugend, Nachwuchs und Erwachsenenfußball?
Erstmal schon mal Punkt 1, der Name der Liga. Haben sie ja jetzt ein bisschen geändert. Irgendwann wurde ja die U19-Bundesliga eingeführt. War, glaube ich, für Spieler und für Eltern nicht so gut.
Weil?
Eher für Eltern als für Spieler, weil in dem Moment, wo der Name Bundesliga drauf stand, irgendwie, ich weiß nicht, woher diejenigen, also nicht alle, es gibt auch genug Intelligente, die das trennen können, aber es gibt halt auch genug, die es halt nicht trennen können. Bedeutet, oh, ich spiele doch U19-Bundesliga. Jetzt muss ich ja, also der nächste Schritt ist es, also wie viele Elterngespräche und Spielergespräche ich geführt habe in die Richtung, das ist ja das Coole bei mir, dass ich auch ein paar Jahre U14, U15 trainiert habe. Da weiß ich ja schon, glaube ich, relativ genau, wovon ich rede. Nee, das war einfach so, ich spiele U19 Bundesliga, jetzt muss ich doch als nächstes auch erste Bundesliga spielen. Aber der U19-Bundesligaspieler, der normale U19-Bundesligaspieler, wenn der das schafft, in der Regionalliga in seinem ersten Jahr zu spielen, das ist eine Riesenleistung. Das schafft, wenn überhaupt, 20% aus dieser ganzen U19-Bundesliga-Liga. Und wenn du das schaffst, hast du auch eine gute Zukunft vor dir. So, das ist ja bei uns so dieses, das ist so wie, nicht, dass du es komplett systemisch machen könntest, aber du kannst schon beobachten, wie so die Wege sind. Turmchu, Drexler, Jungjahrgang, Stammspieler U19, musst du eigentlich danach in einer guten Struktur danach Regionalliga spielen. Und schaffst du es dann, in Umut, ich weiß noch, das werde ich nie vergessen, Umut Tuhumcu hat ja die U19-Bundesliga kaputt geschossen. Nach 5 Spieltagen hat er ein Tor. Und nach 5 Spielen kommt er zu mir, Trainer, ich schieße keine Tore, was ist denn hier los? Und ich so, ja Umut, was glaubst du denn? Das sind Profispieler, die wollen sich von dir nicht verarschen lassen. So, und dann hat selbst ein Umut, der wirklich außergewöhnlich gut ist, hat so seine 10 Spiele gebraucht, um das zu adaptieren. Aber das sind dann die Top-Talente, die adaptieren dann dieses Niveau und hat dann bis zur Winterpause wieder alle kaputt geschossen. Hat dann vor der Winterpause, werde ich nie vergessen, dann gewinnen wir 3-1 gegen Offenbach, macht er 2 richtig geile Tore und hat dann so diesen nächsten Step sich erarbeitet. Aber es ist halt einfach, wenn du es schaffst, nochmal als U19-Spieler in der Regionalliga im nächsten Jahr Stammspieler zu werden, dann hast du schon so viel erreicht. Aber nochmal für den Kopf her, ja, ich habe doch Bundesliga gespielt. Und jetzt soll ich nur Regionalliga spielen? Wie gesagt, ist für die Eltern meistens schwerer als für die Spieler. Die kriegen das meistens relativ schnell mit. Weil sie auch, das muss man halt aussagen, auch das ist ja total logisch. Jedes Jahr, wo wir jetzt hier sind, ist ja eine der Hauptaufgaben, die Jungs halt mental auch dahin zu bringen. Ist hier noch ein bisschen leichter als in so einer reinen Fußballmannschaft.
Weil, warum ist es hier leichter?
Naja, weil hier die Altersstufe nicht ganz so krass ist. Also hier haben wir Spieler, die zwischen 18 und 20 sind. Also du hast so 4 Jahre mit vielleicht 2, 3 Alten drin. Du hast halt 4 Jahre, die zusammenprallen. In der richtigen Männermannschaft hast du Spieler von 18 bis 32. Das heißt, du hast 14 Jahrgänge. So, und jetzt, wenn du jetzt guckst, wie Jugendfußball funktioniert, du spielst immer mit Gleichaltrigen. Immer. Vielleicht mal mit 2 Jahre, so U19 klassisch oder 17, wurde mal 2 Jahrgänge vermischt. Aber eigentlich hast du von U11 bis U17 hast du immer nur Jahrgangsmannschaften. Immer, du spielst immer mit Spielern dein Alter. Vielleicht dann U19 mal gemixt. Und trotzdem gehörst du ja immer, wenn du einer bist von denen, die übernommen werden, bist du ja einer von den besten 6 oder 8. Mit der Logik, du spielst immer. So, jetzt kommst du aber, U19 ist vorbei, jetzt kommst du in eine Männermannschaft. In eine normale Männermannschaft kommen ja meistens immer nur die besten 2. So, jetzt kommst du in die besten zwei kommen dann in diese Männermannschaft. Jetzt hast du aber aus 14 Jahrgängen die besten 2. Plötzlich bist du nicht mehr einer von den besten 2, sondern du bist mit 14 anderen besten 2 zusammen, hast aber den Nachteil, die haben schon eine lange Zeit Erfahrung gesammelt in dem Bereich und auf einmal, um Gottes Willen, und dann sitzt du auf einmal auf der Bank. Ganz logisch auch. Und dann brechen halt da auch die meisten weg, weil sie dieses auf der Bank sitzen ja gar nicht. Also sie waren ja 8 Jahre lang, wenn sie gut waren, immer Stammspieler. Und auf einmal sind sie es nicht mehr. Und damit musst du halt erstmal klarkommen. Und da haben wir hier natürlich den Luxus, dass wir nicht 14 Jahrgänge haben, sondern halt eher nur 4 Jahrgänge. Und es sind nicht nur die besten 2, die wir mitnehmen, sondern meistens die besten 6, 8, dass sie das adaptieren können. Und das ist trotzdem diese große Herausforderung, also eine große Herausforderung, Jugendbereich, Erwachsenenbereich. Die zweite große Herausforderung ist halt, sind wir beim Thema, am Thema Kopfball kann man das relativ leicht festmachen, ist so, ja, warum kann denn ein Jugendspieler viel schlechter Kopfball als ein Erwachsener, also als ein Männerspieler?
Hätte ich jetzt auch noch gefragt, weil du es vorhin schon gesagt.
Weil, ganz einfach, weil der Männerspieler, der eine ist 18, der andere ist 26. Dann hat der 26-Jährige 8 Jahre schon mehr Erfahrung drin, zu sehen, wie der Ball fliegt. Das ist das eine, den Ball einzuschätzen. Jugendspieler tun sich unheimlich schwer, mit Flugbahnen einzuschätzen. Der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Der 26-Jährige hat 8 Jahre mehr Zeit gehabt, quasi zu adaptieren, wie fliegt der Ball. Plus, und da kommen wir eigentlich als Überleitung zu dem zweiten, der weiß halt, wie der sich zu positionieren hat. Das ist ja das Entscheidende. So, das ist halt der Unterschied. Ich habe einen guten Freund, der ist 15 Jahre älter als ich. Wenn du gegen den Paddle oder Tennis spielst, ist echt schwer, gegen den zu gewinnen. Ich mit meinem jugendlichen Bam und da mit Power und Energie. Und ich sag dir, die meisten U19-Teams sind, was Physis und Athletik angeht, ebenen gleich mit Regionalligamannschaft. Aber der, dann wartet er halt mal. Weißt du, ich bin im Flow und es läuft. Dann wird dann mal 20 Sekunden beim Aufschlag gewartet. Dann gibt er dir mal Zeit, mal drüber. Oder du machst einen Fehler. Dann gibt er dir mal Zeit, noch mal 10 Sekunden über den Fehler nachzudenken. Weißt du, der spielt halt mit dem Rhythmus. Dann wird man einen Stopp eingehen. Dann mal so. Also das ist halt der große Unterschied. Cleverness. Und die Jugendspieler sind dann, die rammeln halt unheimlich gut. Aber das ist halt das, was ich meinte mit intelligent Fußballspielen. Die sind halt noch nicht fußballschlau. Um das mal auch wieder positiv zu formulieren. Und das sind halt...
Aber gut. Wie auch, ne? Ist ja eigentlich logisch.
Logisch. Nein, normal. Die guten Spieler lernen das dann relativ. Die guten Spieler.
Und schneller als die anderen.
Die lernen das schneller und schneller als die anderen. Manche sind dann auch so, das war zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder bei Umut sind. Bei Umut brauchtest du dir zum Beispiel nie Gedanken machen. Der hat im Mittelfeld nie den Ball verloren, ohne dass es einen Freischuss gab. Also der ist dann immer noch so clever gewesen. Und das war zum Beispiel untypisch für einen U19-Spieler. Die kennen das noch gar nicht, so taktisches Foul. Oder wenn du fällst, fall halt auf den Ball. Weil wenn du auf den Ball mit der Hand fällst, kriegst du in 9 von 10 Fällen kriegst du selber den Freistoß. Anders ist der Ball halt frei, Konter läuft und Schiri überlegt sich, boah, pfeif ich nicht. Also immer fall auf den Ball. Und das war bei Umut clever. Umut hat immer, wenn ein Freistoß sich rausgeholt, da eigentlich nie den Ball verloren, konntest du wissen, so, da war er halt weiter als die anderen, als viele anderen in seinem Alter. Und das kommt mit der Zeit. Manche adaptieren schnell, andere adaptieren es gar nicht. Guck die Top-Torjäger der U19-Bundesliga an. Die wenigsten spielen danach, nicht keiner, aber die wenigsten spielen danach eine gute Rolle im Erwachsenenfußball, weil Tore schießen im Erwachsenenfußball einfach
schwieriger ist.
Deutlich schwieriger ist. Und dann wundern sie sich, warum klappt das denn nicht mehr? Ja gut, weil der Innenverteidiger nichts anderes zu tun hat, als
dich
zu verteidigen. Weil da geht's dann um Geld, das sind alles Berufsfußballer und die wissen genau, da hängt ihre Existenz auch dran. Dann wird nicht nur, es gibt's immer noch oft genug, auch auf höchstem Niveau, wird nur Ballwatching betrieben, Flanke, im Rücken geht der Stürmer weg, gibt's immer noch genug und trotzdem hast du dann die Innenverteidiger, die halten ihren Ball, die suchen Körperkontakt und lassen dich halt nicht mehr so einfach. Und wenn du dann selber nicht die Aufmerksamkeit hast als Stürmer, da kann ich das so richtig schön festmachen, so, okay, ich trabe jetzt nicht einfach passiv neben ihn her und wenn ich mal frei stehe, bin ich frei, sondern wenn du dann nicht diese Schlauheit hast, okay, er will mich aktiv verteidigen, aber was mache ich dann? Ich gehe jetzt erstmal in seinem Rücken weg und wenn ich in seinem Rücken bin, oh, da muss er sich ja gucken und in dem Moment, wo er guckt, gehe ich wieder nach vorne. Also so, weißt du, ich meine, diese ganzen schlauen Sachen, dann werde ich halt Schiffbruch allein.
Kurzer Übergang, Thema Fußballlehrer, den du gerade machst. Oh. Ich weiß, etwas harter Übergang, aber
ja, nö.
Wie stand für dich immer fest, dass du das machen möchtest? Und wie wichtig ist das für dich, gerade auch in der jetzigen Phase? Denn du machst ja gerade jetzt den Fußballlehrer.
Ja, nee, das stand für mich schon immer fest. Es war halt nicht klar, ob ich es machen kann, weil das muss man ja schon sagen, ein Jahr raus, das kostet ja auch echt viel Geld mittlerweile. Das halt, ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Im Zweifel hätte ich es auch privat bezahlt. Aber in diesen illustren Kreis erstmal reinzukommen, nach der Reformierung, jetzt sind es ja nur noch 16 tatsächlich, also es dürfen pro Jahr nur noch 16 das machen. Man braucht halt unheimlich viele Punkte. Die Regel ist tatsächlich, du musst 3 Jahre U19 oder mindestens Regionalliga trainiert haben, damit du in den Fußballlehrer darfst. Jetzt hast du aber das Problem im Fußball ganz oft, dass alle guten U19-Mannschaften, Dortmund, Gladbach, wer auch immer, selbst Düsseldorf, wo U19-Trainer hauptamtlich arbeiten, die sind mit Fußballlehrern besetzt. Alle guten Regionalligisten, Kickers Offenbach, wer auch immer. Diese ganzen Traditionsvereine, die in der Regionalliga gefangen sind, die haben alle Fußballlehrer. Da wird nicht einer mit einer A-Lizenz eingestellt, So, bedeutet bei den schlechten Regionalligisten oder so wie bei mir Essen U19, also eher auch mittelmäßige NLZs, wo die Trainer dann nur halbtags arbeiten im Prinzip, da sammelst du dann deine Punkte, aber damit verdienst du verdienst ja mit Fußball nicht dein Geld. Und wie willst du das in dem Setting schaffen, dass du eigentlich noch arbeitest? Wie willst du es schaffen dann in dem Fußballlehrer? Das heißt, du musst schon Glück haben, so wie ich. Also ich hatte jetzt das Glück, dass ich einen NLZ-Leiter hatte, der sehr davon überzeugt war, wie ich arbeite, der nach ein paar Jahren Wohlfühloase einfach auch ein bisschen Heavy Metal wollte, der vor allem auch einen Lehrer in der Stelle wollte, der wirklich so, und das dann aber auch vom Gesamtverein die Idee dann auch getragen und unterstützt worden, wo dann alle auch im Gesamtverein, damals war es ja noch Alex in der Führung, in der sportlichen Führung, da wirklich Spaß dran hatten an der Idee, die das dann unterstützt haben, die dann am Ende gesagt haben, hey, die Idee ist so cool, die Persönlichkeit ist so cool, dann ist uns das auch erstmal egal, dass es eine A-Lizenz ist. Also wenn du nicht genau in so einem Setting kommst, durch Glück und durch natürlich viel eigene harte Arbeit, ist es halt unheimlich schwer, überhaupt dahin zu kommen. Und das finde ich einfach nicht gut, das System. Und finde ich schade, finde ich nicht gut. Und ich finde, da muss man schon nochmal überlegen, weil ich kenne viele Jungs, ich kenne viele Trainerjungs, die richtig gut sind, die das auch verdient hätten, aber die das strukturell, für die es fast unmöglich ist. Und da geht es noch nicht mal nur um den Fußballlehrer, da geht es auch um eine A-Lizenz, die jetzt 9 Monate braucht oder eine B-Lizenz, die 6 Monate braucht. Also wie soll denn jemand, der hauptamtlich arbeiten muss, um seine Familie zu ernähren und trotzdem 4+1 Fußball am Wochenende macht, wie soll der das denn stemmen? Und das sind Riesenhürden, die es da mittlerweile gibt. Deswegen bin ich unfassbar froh. Ich wäre gerne, wie gesagt, letztes Jahr schon dabei gewesen. Durfte ich nicht, weil ich die 3 Jahre nicht voll hatte. Jetzt habe ich dieses Jahr es machen dürfen, weil ich mich halt in diesem Assessment qualifiziert habe. Ich glaube, das Paket auch stimmt. Am Ende des Tages durch den Aufstieg hätte ich mich jetzt noch mal mehr qualifiziert. Aber ja, ich bin einfach unheimlich froh, dass ich da jetzt endlich wirklich endgültig drin bin, dass ich das machen darf. Der Austausch ist sehr gut, nette Leute. Arno Michels, Lehrgangsleiter, was ich da total toll finde, ist, dass er wirklich an uns interessiert ist. Das ist für mich immer so das Wichtigste vor allem, dieses Interesse wirklich an dem Einzelnen. Er ist wirklich an uns interessiert, er gibt da mit uns zusammen Gas und kann natürlich als 15 Jahre Co-Trainer von Thomas Tuchel mit Champions League-Titel und so weiter. Also der weiß dann, wie der Fußball funktioniert, das weiß er schon, kann uns da einiges mitgeben. Muss man auch wieder, oder kann man sagen, tolles Kompliment auch ans Trainerteam, wie wir das gehandelt bekommen haben. Die Struktur ist mittlerweile so, dass du nur noch alle 4 Wochen für 3-4 Tage unterwegs bist. Das ist auch smart. Vor 15 Jahren, wir haben jetzt, oder vor 20 Jahren in dem Lehrgang sind von 24 Teilnehmern, danach hatten 24 keinen Job mehr. Da muss man sagen,
mehrere Wochen weg waren, ne?
Ja, die mussten jede Woche für 4 Tage dahin. Wie soll das vereinbar sein, ja, mit Vereinssport? Also deswegen haben alle ihren Job verloren, die das gemacht haben. In dem Zuge muss man dem DFB wieder ein großes Kompliment machen. Also da haben sie es schon sehr schlau umstrukturiert. Auch wieder meiner Meinung nach. Und deswegen, A, war das gut vereinbar. B, habe ich aber auch ein tolles Trainerteam. Das weiß ich aber auch, habe ich auch schon oft genug gesagt. Und was halt schon spannend war, ob wir es vielleicht auch deswegen geschafft haben, weil ich vielleicht auch mal 3-mal oder 4-mal für 2 Tage nicht da war. In der Zeit, dass es vielleicht auch mal ein bisschen lockerer war und ich dann auch immer mit neuer Energie kam, würde ich mir auch mitnehmen. Also, dass ich dann trotzdem auch in diesem normalen Tagesgeschäft mal für 1 oder 2 Mal in der Saison, egal wie es läuft, einfach auch mal rausgehe, einfach mal für 2 Tage, du beim Eishockey einen über die Schultern guckst. Weil du kommst halt dann auch immer mit neuer Energie, einfach auch mal was anderes gesehen und bist dann vielleicht nicht immer so in diesem Kreislauf des Alltags gefangen. Und nö, deswegen hatte ich meinem Trainerteam im Sommer das schon freigestellt. Hey Jungs, tut mir eingefallen. Wenn ihr mal wollt, mal 3 Tage irgendwo anders hin, gerne, sagt Bescheid. Wir kriegen das geregelt, das ist unsere Aufgabe, dass wir das dann gehandelt bekommen. Und habe das für mich auch festgestellt, dass ich das für mich auch ganz gut finde, das nicht andauernd, um Gottes Willen.
Ja, aber, ja, schon verstanden.
Aber einmal im Jahr, ja, für 3 Tage, 2 verpasste Trainingseinheiten, muss das schon drin sein.
Ja. Wie sehr, das wollte ich auf jeden Fall noch fragen, wie sehr kommt dir aus deiner Sicht diese Ausbildung, und du hast gesagt, du hast als Lehrer gearbeitet, da studiert, wie sehr kommt dir das im Fußball jetzt hier in der Gemeinschaft zugute?
Unheimlich.
Weil?
Fangen wir doch mal mit dem Arbeiten an. Wir reden jetzt nur von mir, also um Gottes Willen nicht, dass irgendwer anders jetzt, dass ich das irgendjemand anderem zuschieben würde, dass die nicht arbeiten. Also grundsätzlich habe ich halt in meinem Leben meine Familie hat es zum Glück mit mir zusammen, hat mich da immer voll unterstützt. Frau, drei Kinder zu Hause.
Drei Mädels, ne?
Weiß drei ich Mädels, ja. Und auch glücklich seit 16 Jahren verheiratet tatsächlich. Mal mehr oder weniger. Mal mehr oder weniger. Ich hoffe, meine Frau sagt das auch. Nee, ich glaube schon, heute Morgen machte sie noch einen guten Eindruck.
Gut.
Ich habe einfach 5-6 Jahre neben Studium noch das Fußballerische gemacht, auch Vollzeit, obwohl es keine Vollzeit war. Also beim MSV habe ich 250 Euro in der U14 gekriegt, habe aber trotzdem 4-mal Training und 1-mal Spiel am Wochenende gemacht und habe es auch so gelebt und gesehen. Das bedeutete halt einfach 50, 60 Stunden Wochen, also auch wirklich wochenlang. Und so habe ich halt auf jeden Fall gelernt, was es heißt zu arbeiten, habe halt sehe das hier eher, wo ich mich nur auf den Fußball konzentrieren kann, tatsächlich als Erholung. Also so, wo ein guter Spieler wahrscheinlich 30 Tage die Woche arbeitet, arbeitet ein guter Trainer 40, 45 Stunden die Woche. Er ist aber das Problem, was du daran hast, oder das Gute, je nachdem, du bist halt 24/7 drin. Also das ist halt, es ist kein A to 5 Jobs, wo du halt Stift fallen lässt und dann machst du einfach Schluss. Du machst es halt einfach 24/7 so. Und das ist das eine. Das andere ist nun mal pädagogischen Zugang, Methodik. Wenn wir jetzt zum Beispiel David sehen, David hatte letztes Jahr echt eine schwere Phase. Ich habe da eine ganz klare Haltung zu. Wir geben halt hier niemanden auf. Es gibt nur eine Grenze bei mir, das ist bösartig. Und davon gibt es ja schon manchmal einen, die halt bösartig sind. Bauernschlau zählt für mich nicht dazu. Bauernschlau finde ich eher witzig. Es gibt viele Spieler, die wirklich denken, die sind so schlau und schneiden sich dann aber selber ins eigene Fleisch. Da habe ich so viele Jungs schon zu gehabt. Aber das finde ich ja cool. Also das bringt ja auch wieder was Aufgewecktes mit sich. Und da sind wir beim Thema, was lernst du als Lehrer? Reflexion. Also stetige Reflexion, diesen Kreislauf. Und deswegen, solange Jungs bei mir sind, auch die wollen, ist es unsere Aufgabe. Und du hast 20 Mal mit ihm was gemacht und er hat es 20 Mal nicht begriffen. Dann ist es nicht meine Aufgabe, rumzuholen und da ist der blöd. Sondern meine Aufgabe ist tatsächlich, okay, ich mache mir Gedanken, was haben wir denn noch nicht gemacht? Welchen methodischen Zugang haben wir, um es ihm irgendwie anders nahezubringen? Natürlich erwarte ich auch, das ist dann die Idealvorstellung, dass auch er ins Handeln kommt. Ist aber witzigerweise, wenn man das Hand in Hand angeht mit den Jungs und das auch so anlegt, dass sie selber anfangen zu denken, entwickelt sich das tatsächlich auch. Bei manchen schneller, bei anderen langsamer. Das ist ja nun mal so. Und ich glaube, dieses methodische Handwerkszeug, auch dieses nicht zu sagen, das finde ich halt krass, ganz viele sagen, ja, das muss der schon können. Nee, sehe ich nicht so. Also für mich ist es aus Überzeugung ein lebenslanges Lernen und solange ein Spieler bei mir ist, ist es meine Verpflichtung jeden Tag für mich, mit ihm daran zu arbeiten, dass er besser wird. Und selbst wenn er, hätte ich jetzt auch 2-3 Beispiele im Kopf, selbst wenn er bei mir es noch nicht, wenn er es bei uns noch nicht geschafft hat, das, was so ihn limitiert hat, war so dieses Bauernschlau, wenn er das noch nicht geschafft hat, abzulegen, hoffe ich aber immer, dass er beim nächsten oder spätestens bei der übernächsten Station es irgendwann mal Klick macht und er dann durch die Decke geht. So, weil, nee, die Haltung habe ich halt. Ich muss nicht wissen, das finde ich ist das Falscheste, was man machen kann. Oder, ja, der wird's eh nicht. Oder der wird's eh nicht. Ja, warum soll der es denn nicht werden? Der wird's ja nur nicht, weil das und das ist. Na klar, wenn er schneckenlangsam ist, ist es eine Limitation, die schwer ist. Die macht's schwer. Das muss man ja schon sagen. Schnelligkeit trainiert man ja auch schwierig. Eigentlich ist es der einzige Faktor für mich, der limitierend ist. Eins von beiden musst du sein. Also du kannst langsam sein. Wenn du dann wenigstens schnell im Kopf bist, kannst du es noch bis zu einem bestimmten Punkt ausgleichen. Das ist für mich eigentlich der einzige limitierende Faktor. Alles andere, Haltungsfragen, technische Probleme, taktische Probleme, das kann man alles bearbeiten, wenn man es möchte. Es braucht halt Zeit. Das sind halt keine Dinge, die durch Handauflegen passieren, sondern das braucht Zeit. Wochen, Monate, Jahre harter, konsequenter Arbeit und da habe ich für jeden Verständnis von den Jungs. Ich habe ganz viele persönliche Gespräche, die ganz, ganz toll sind. Und auch da, für das, was die Jungs leisten, da bin ich auch ehrlich, viele sehen ja dann manchmal nur das Geld oder den Ruhm und die Jungs müssen auch schon viele Dinge entbehren. Das gehört aber einfach dazu. Wenn du Fußballprofi sein möchtest, wenn du Top-Level performen willst, gehört jeden Tag Training, Athletiktraining dazu, wie das tägliche Zähneputzen. Das machst du nicht gerne. Du musst aber wissen, dass das dazu gehört. Und deswegen in ganz vielen Gesprächen, ich habe Verständnis für dich. Ich kann nachvollziehen, dass das manchmal nicht leicht ist, sich aufzuraffen. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich das willst, es ist deine Entscheidung. Es ist immer ihre Entscheidung. Wenn du wirklich das willst, es ist dann meine Aufgabe, aufzuzeigen, das gehört dann dazu und dann auch zu erinnern, hey, Das gehört dazu. Wenn du wirklich das willst, ist das schon wichtig, dass du das jetzt bringst. Das kriegen wir beide auch nicht gerne. Das musst du dann einfach auch liefern wollen. Wollen ist immer für mich viel schöner als müssen. Also die Haltung von innen heraus. Und ja, deswegen, die meisten Jungs hier wollen es wirklich. Deswegen findet halt auch so eine krasse Entwicklung statt.
Abschließende Frage, was ist so dein Weg, wenn du jetzt nach vorne guckst, was so die nächste Zeit angeht? Ich nehme dich so wahr, dass das hier genau das ist gerade, wo du zur richtigen Zeit am richtigen Platz bist.
Ja, also ich liebe das. Irgendwie, keine Ahnung, als Spieler war ich halt unheimlich ehrgeizig. Ich bin auch immer noch ehrgeizig. Aber keine Ahnung, meine Großmutter war immer da sehr dran interessiert. Junge, mach dein Studium zu Ende und zieh das durch. Und seitdem ich so Referendariat und alles abgeschlossen habe, habe ich so eine innere Ruhe und bin überhaupt nicht auf der Flucht und habe das ja auch sehr, also ich arbeite ja nach und nach mich stetig hoch mit Freude genau da, wo ich bin und komme einfach jeden Tag mit Freude zur Arbeit, genieße das einfach mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Deswegen sind wir nochmal beim Thema Drittliga, voll cool, weil das mir die Möglichkeit gibt, nochmal ein Jahr mehr mit den Jungs einfach zusammenzuarbeiten. Ich liebe das einfach, eine Beziehung zu den Jungs aufzubauen und zu gucken, wie sie sich einfach, wie krass sie sich einfach entwickeln. Und deswegen wird alles andere, wird ganz natürlich zur Zeit, wird es weitergehen und ich bin wunschlos glücklich.
Super. Vincent, vielen Dank fürs Gespräch. Wir werden noch weiter sprechen
können. Ja, wahrscheinlich, ja.
Müssen wir noch mal in der dritten Liga, dann müssen wir eine Folge 2 machen.
Oh mein Gott.
Ja.